kurz, bis der Johnny reinkommt. Ja, dann starten wir auch direkt mit dem Interview. Ich freue mich sehr. Der Johnny, der ist ein sehr cooler Typ, kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Aber ihr werdet es gleich eh selbst miterleben. So, schauen wir mal, bis er reinkommt. So, die ersten kommen schon mal rein. Grüße an euch. Also an alle, die es noch nicht wissen, ich bin Sammy. Ja. Wir werden gleich mit dem Gianni ein schönes Interview führen über Sinti und Roma und generell einfach mal über das ganze Thema Quatschen, Diskriminierung in Deutschland und alles, was dazugehört. Schreibt mal gerne rein, ob ihr mich gut hören könnt, so. Oder ob ich irgendetwas, ob ich, oder ob ich meine Kopfhörer hier anziehen soll. So, der Gianni. Hallo.
Hi, siehst du
Hörst du
mich?
mich? Ja, ich sehe dich.
Aber
Hörst du mich?
ich sehe mich nicht, Moment.
Ja, manchmal ist das so bei Instagram. Die Technik von heute, ne?
Ich habe mir extra was Blitzendes angezogen, weil ich mir gedacht habe, ich sehe mich jetzt gleich in der Kamera und dann strahle ich, aber es ist nur schwarz.
Ah, ich sehe dich. Alles gut. Nicht
Okay,
super.
also ich sehe mich nicht, ist ein bisschen doof, aber ihr könnt mich alle sehen, ne?
Ich glaube schon, ja, ich sehe es
Okay.
zumindest. Können die Leute ja mal ganz kurz reinschreiben?
Okay. Ich kann sonst noch mal raus und noch mal rein.
Ja, kannst du auch mal probieren.
Ja, ich gehe einmal kurz raus, ja?
Alles klar. Ihr merkt schon direkt die Energie von Gianni. Ja, die ist einzigartig. Also habe ich so empfunden, ich habe ja ein, zwei Dinger von Gianni schon angeschaut. Und werde ich ihm auch gleich erwähnen, meine Mutter ist auch ein großer Fan von ihm. So. Und oh.
Ey, guck mal den Fummel an, Alter. Ich habe extra gesagt, ich ziehe heute auf jeden Fall Fashion an. Warte
Umwerfen.
mal, könnt ihr mich gut sehen? So, warte, 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 warte. So, es koppelt aber leider ein bisschen zurück.
Soll ich meine Kopfhörer anziehen am besten?
Das wäre besser, ja.
Okay, dann mache ich das ganz kurz.
Oh, wir haben ja schon 53 ZuschauerInnen. Das ist ja
Läuft, läuft,
großartig.
läuft.
Läuft bei uns, ich schwöre. So kann man mich gut sehen.
Ja, dich kann man gut sehen. Kann man mich gut sehen? Kann man mich gut hören?
Ja, perfekt. Jetzt aber.
Ja,
Ich muss das
super.
irgendwie hier hinkriegen mit dieser neuen Technik. Jetzt ist gut. Ja,
Okay,
perfekt. Wir können
so.
loslegen. Guten
Stark, stark.
Abend.
Also, hi. Also an
Hi.
alle Leute von dir, die mich noch nicht kennen, so. Ich bin Sammy. Ich gehöre zur Salon 5 Redaktion. So, ich bin Jugendreporter dort. Und was wir machen ist eigentlich, ja, wir sorgen dafür, dass die Jugendlichen ja auch mal die Zukunft selbst in die Hand nehmen und was mitwirken. Ja, wir wollen Einfluss auf unsere Zukunft nehmen. Ja, das ist, was wir machen. Und alle Leute, die Bock haben, auch mitzuwirken, sind gerne bei uns immer eingeladen. Und auch an alle Leute, die vielleicht Unterstützung brauchen im Bereich Medienkompetenz generell, auch alle Themen über Aktivismus. Wir sind da eine Anlaufstelle. Und ja, Gianni, ich kenne dich schon. Ja, ich kenne dich schon, aber vielleicht an die Leute, die dich von uns noch nicht kennen, kannst du einmal dich auch kurz vorstellen. Ich weiß, viele kennen dich, aber an die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du
Ja,
bist, was du machst.
erstmal, lieber Simi, vielen, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, heute dein Gast
Ebenso.
sein zu dürfen. Ich finde das super, was ihr macht als Salon 5. Ich finde es gut, dass ihr Bildung von Jugendlichen an Jugendliche oder an junge Menschen weiter transferiert. Das ist super wichtig. Ich zu meiner Person, ich bin 42 Jahre alt, ich lebe in Berlin und in Köln. Ich bin Vater von zwei Kindern. Mein Sohn ist 26, meine Tochter ist 25. Ich habe zwei Enkelkinder. Mein Enkelkind, das älteste, ist 10, das andere ist knapp 9.
Boah.
Bin Roma, das heißt, ich gehöre zu der Gruppe der Sinti und Roma. und bin mit einem Mann zusammen. Ach ja, das stimmt ja auch noch.
Ja.
Das heißt, ich bin queer und bin seit jetzt fast 17 Jahren mittlerweile jetzt schon mit meinem Paul zusammen. Und mein Job ist eigentlich, also ich habe studiert Dentalhygiene und Präventionsmanagement, das hat was mit Zahnmedizin zu tun. Also in der Rubrik ist das. Und ansonsten mache ich auch künstlerische Sachen. Also ich stehe auf der Bühne, aber auch als Aktivist unterwegs. Und ja, man kennt mich so ein bisschen aus diesen ganzen politischen Kontexten zum Thema BPOC beziehungsweise Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Das ist so meine Expertise. Und daraus schöpfe ich in der Öffentlichkeit. Und ja, ich bin froh, dass mittlerweile mir so viele Menschen zuhören wollen. Und
Ja,
das ist
auf
echt
jeden
ein
Fall.
Privileg. Und deshalb freue ich mich heute total, dass ich heute in so einem jungen Forum bei euch bin. Und bin ganz gespannt, wie das Gespräch gleich mit dir wird.
Dito. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, schon im Vorhinein, weil tatsächlich habe ich dir auch schon, bevor ich wusste, dass ich dieses Gespräch mit dir habe, auch gefolgt, ja.
Ah, okay.
Und ja, und den ersten Beitrag, den ich von dir gesehen habe, war, glaube ich, von den Datteltätern, ja, als sie das mit den Vorurteilen gemacht haben.
Ja, das
Fand ich
war
sehr
hart.
spannend, ja. Habe ich gesehen. Und dann habe ich mich erkundigt, wer die Personen waren, die da mitgespielt haben, mitgewirkt haben. Ja, und dann habe ich gesehen, du bist auch dabei, habe ich mir deine Person angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und
Oh, danke.
deshalb freue ich mich umso mehr, hier heute mit dir dieses Gespräch zu führen, natürlich, ne?
Vielen Dank. Wie
So.
alt, darf ich fragen, wie alt du bist?
Was denkst du, wie alt ich bin?
Du bist jünger als meine Kinder. Ich schätze mal, du bist irgendwas mit 20, 21.
Nein, da muss ich dich leider enttäuschen, du.
Wie alt bist du?
Tiefer. Ich bin 16
17?
Jahre alt.
Oh
Ich bin
mein
16.
Gott!
Ja,
Du bist 16?
ich bin 16. Neu
Oh
geworden im
Gott, ich
Januar.
könnte dein Opa sein! Oh Gott!
Ja,
Dein früher Opa! Oh mein Gott, echt!
ich bin 16.
Jesus, du bist der Jüngste, der mich jemals interviewt hat!
Ehrlich, das ist mir auch eine
Ja, das
Ehre.
ist so geil! Vielen, vielen Dank dafür!
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Und das zeigt auch vor allem jetzt, finde ich, wie die Zeit sich entwickelt hat, ne? Vor allem. Ja, jetzt versuchen auch viel mehr junge Leute auch mitzuwirken in der Politik generell, im Aktivismus. Und ich finde, das ist ein großer Schritt, ja, und auch ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt für uns alle gemeinsam, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, oder nicht?
Das ist ein sehr schöner Satz, den hast du mir
Vielen
geklaut.
Dank. Danke.
Das ist sehr schön, weil ich finde auch dieses auf den Ort zu beziehen, finde ich immer sehr wichtig, gerade wenn es um Gerechtigkeit oder wenn es um antirassistischen Interaktionen miteinander geht, finde ich, ist der Ort und das kann die Familie sein, das kann die Freundschaftsbeziehung zu Leuten sein, das kann aber auch in der Schule oder in der Uni sein. Die ganze Welt irgendwie zu retten und die ganze Welt von Rassismus zu befreien, das ist natürlich dieses symbolpolitische Bild, was wir alle haben und was wir uns wünschen, also die, die dafür sich einsetzen. Aber im Kleinen, glaube ich, können wir auch ganz große Schritte machen. Und das ist tatsächlich der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Deshalb ein sehr
Sowieso.
schöner Satz von dir, mein lieber Sammy.
Danke, danke, danke. Diese ganze Debatte rund um Sinti und Roma kam ja nicht aus dem Nichts so, kam ja nach dem Skandal vom WDR. Und jetzt direkt die erste Frage an dich ist so, was sollten Jugendliche im Umgang mit Sinti und Roma beachten, beziehungsweise was sollten sie darüber wissen, ja? Weil ich muss persönlich sagen, ich kenne auch aus persönlichen Kreisen, traurigerweise, auch natürlich habe ich schon Rassismus gegen Roma und Sinti mitbekommen. Und das kann man nicht abstreiten, dass es das in Deutschland gibt. Und deshalb vielleicht an dich, worauf sollte man achten?
Ja, ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem haben, dass man überhaupt gar nicht Rassismus gegenüber Sinti und Roma überhaupt so als, sage ich jetzt mal, Normalo in Anführungszeichen. Es gibt zwar auch keine normalen Menschen, aber im
Ja.
Sinne von, wie wir halt eben aufwachsen und wie was wir halt in der Schule lernen, da gibt es so gut wie gar keine Bildungsmaterialien. Weder in der Schule noch in der Uni, noch wird eigentlich auch so im Zivilgesellschaftlichen über das Thema Rassismus gegenüber Sinti und Roma gesprochen. Das ist erstmal so die allgemeine Gesamtaufklärung, die erstmal stattfinden muss, dass wir halt einfach wirklich ein großes Problem haben, was auch sehr sichtbar auch für die betroffenen Personengruppen ist. Wie man mit Menschen umgeht, die aus der Sinti und Roma Community kommen, ganz einfach. Mit Respekt, Achtung und Freundlichkeit. Das ist das, was wir gelernt haben von unseren Eltern. Das ist das, was wir lernen in der Schule. Dort werden wir auch zu Freundlichkeit und Respekt erzogen. Und am Ende des Tages ist es das, was wir unseren Kindern und unseren Kindeskindern mitgeben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns an diese Grundpfeiler einfach halten, dass wir allen Menschen, egal ob sie Sinti oder Roma sind, schwarz sind oder weiß sind, spielt keine Rolle, dass die erstmal alle Respekt, Anerkennung und Freundlichkeit verdient haben. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns das Thema Rassismus gegenüber Sinti und Roma nochmal anschauen und können uns dann auch die Frage stellen, wie du gerade gestellt hast, was sollen sie wissen oder was können wir tun? Ich glaube, ich lade herzlich ein, gerade junge Menschen, die uns heute auch zuhören, es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst auf dem Weg des Wissens machen. Das heißt, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, heute Wissen uns zu holen. Da sind die modernen Medien mittlerweile sehr, sehr gut ausgestattet. Aber es gibt auch NGOs, es gibt mich als Quelle, es gibt aber auch sehr viele andere Vereine und Aktivistinnen, die zu diesem Thema auch gerne auch eingeladen werden dürfen, weil sie natürlich auch nochmal eine andere Perspektive oder eine wissenschaftliche Perspektive, wir haben WissenschaftlerInnen, die ebenfalls zu dem Thema forschen, die kann man zum Beispiel auch kontaktieren oder auch hier bei dir jetzt in deinem Salon 5-Kanal hier. Das fände ich auch mal sehr spannend, das auch nochmal von deiner Wissen, also jemand, der wirklich seit 30 Jahren Wissenschaft macht, das ist zum Beispiel die Kollegin Professor Dr. Jane Weiss aus Berlin oder Isidora Rangelovic, auch ebenfalls aus Berlin, das sind sehr fähige WissenschaftlerInnen, die zu dem Thema einfach auch ihre wissenschaftliche Expertise nochmal gegeben können. Ich glaube, dass es insgesamt wichtig ist für uns wirklich ernsthaft mit dem Thema Rassismus gegenüber Sinti und Roma auseinanderzusetzen, weil es einfach in der Gesellschaft überhaupt nicht sichtbar ist. Und Sichtbarkeit schafft man, indem man erstmal Betroffene aus der Gruppe, zum Beispiel wie heute auch zum Gespräch einlädt und mit denen versucht, aktiv ins Detail zu gehen. Deshalb, wir tun ja heute schon den ersten Schritt.
Ja, natürlich so. Auf jeden Fall, das hast du sehr schön gesagt, erzählt. Leider ist es ja noch nicht der Fall, dass es halt so in Deutschland perfekt läuft, so wie du es beschrieben hast, mit welchen Mitteln es natürlich geht. Mhm. Ja. Was ich mir selbst mitbekomme, ist so, dass zum Beispiel jetzt nach der Black Lives Matter Movement, ja, dass immer Rassismus gegen Schwarze als in den Vordergrund gestellt wird. Natürlich ist es ein super Ding, keineswegs. Aber die anderen Ethnien, die anderen Kulturen dürfen auf keinen Fall vergessen werden. Ja?
Genau.
Und die Diskriminierung der anderen Völker, ja, die existiert ja immer noch. Und was glaubst du, was man in den Schulen zum Beispiel, ja, was man zur Sensibilisierung dieses Themas beitragen kann, in welcher Form?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass überhaupt so in der höchsten politischen Ebene einfach erstmal die Sinnhaftigkeit, die Einsicht, die politische Einsicht sein muss, dass wir jetzt einfach einen Masterplan brauchen, um dieses Thema auch nochmal wirklich sichtbarer, insbesondere in den Bildungsstätten zu machen. Da finde ich es ganz wichtig, dass man das am besten mit Menschen machen, die sowohl eine wissenschaftliche als auch eine Fachexpertise haben. Ein Beispiel in Schulen wäre, stellt Sinti und Roma als Lehrerinnen ein. Es gibt sehr viele. Zum Beispiel, ja, oder als MediatorInnen, das heißt also Leute, die Kultur vermitteln, die quasi die Muttersprache der Kinder sprechen und auch die Sprache der Mehrheitsgesellschaft, das hat also Deutsch, das hat also einfach auch nochmal ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, insbesondere für die Kinder, die insgesamt durch diesen Rassismus in ihrer Identität leiden. Das heißt, da hat man nochmal einen anderen Zugangspunkt in der Schule. Ich fände es auch wirklich wichtig, das habe ich heute noch mit einer Freundin gesprochen, da ging es auch um das Thema Schule und Diskriminierung oder Rassismus. Das betrifft alle Personen, insbesondere auch weiße Menschen natürlich. Ich fände es richtig cool, wenn es in der Schule wirklich so eine feste Funktion geben würde von PsychologInnen oder PädagogInnen, die sich mit Antirassismus-Themen und Diskriminierungserfahrungen, die auch selber davon betroffen sind, wenn es da so eine Anlaufstelle gibt, eine fixe Anlaufstelle, also so eine Art VertrauenslehrerInnen, ja, die nur mit diesem Thema quasi, die für dieses Thema quasi verantwortlich sind. Ich weiß, es gibt so eine Art VertrauenslehrerInnen und da geht man auch hin, aber ich glaube, gerade halt eben für Diskriminierungs- und rassistische Themen, die Kinder halt eben auch jeden Tag erleben, egal welcher Couleure, ist es wichtig, dass man dann zum Beispiel solche Leute in Schulen hat. Dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auch im Bildungssystem einfach auch versteht, dass sehr, sehr viele nicht weiß gelesene Kinder mit der Muttersprache bis zum 4., 5. Lebensjahr groß werden. Das heißt, sie haben dann, wenn sie eingeschult werden, oft manchmal so ein bisschen Sprachbarrieren, was das Deutsche betrifft. Dass man da einfach nicht zu früh einfach aufgibt in den Schulen. Dass man sagt, ja, diese Kinder werden halt nun mal muttersprachlich erzogen, was ja auch wichtig für die Identität dieser Kinder ist. Weil wenn man das anerkennt, dann bewegt man sich von der weißen Normalvorstellung weg. Und das ist das Entscheidende im Umgang. Man muss sich immer von seiner weißen, normalen Denkweise, die wir alle ja auch bestätigt bekommen in unserem Umfeld, ein bisschen trennen und so ein bisschen quasi den Blick in das Leben der Kinder hineinrichten. Und Das kann zum Beispiel ein sehr, sehr guter Ansatz sein. Aber auch natürlich in Elternformationen, was Klassenschulpflegschaften betrifft, finde ich es einfach auch mal schön, wenn eine schwarze Frau die Elternschaftsvorsitzende ist, zum Beispiel. Da gibt es sehr kompetente Menschen und da wünsche ich mir einfach auch, dass da auch Räume geschaffen werden, auch innerhalb der Orte, wie du es vorhin so schön gesagt hast, innerhalb der Orte, dass man sagt, hey, ich rücke vielleicht als weißgelesene Person von meinem Vorrecht, also von meinem Privileg. Das Privileg bedeutet übrigens, wenn du es ins Deutsche übersetzt, Vorrecht. Ich trete quasi von meinem Privileg einen Moment zurück und biete Möglichkeit, Menschen quasi diesen Raum mit ihrer Perspektive zu füllen. Und dann ist es immer spannend, was dann dabei rauskommt, gerade wenn es zum Beispiel um antirassistische Themen geht. Ich kenne zum Beispiel Schulen, die halt einfach diese Antirassismuswochen oder Monate machen und so weiter. Und
dann sehr wichtig
das,
auch.
Sehr, sehr wichtig, ja. Da ist aber das Problem, dass es dann oft von weißen Eltern gemacht wird. Und dass die POC-Eltern oder wie auch immer dann halt eben nicht inkludiert werden in der Organisation.
Dass dann die Leute, die Diskriminierung erfahren, an vorderster Front dann diesen Stoff weitergeben.
Das ist ganz einfach, Sammy, weißt du, wir beide werden jetzt auch nicht über Frauenthemen diskutieren, weil wir beide keine Frauen sind. Das heißt, wir haben keine Expertise da drin. Und wie soll ich denn jetzt, ich kann natürlich fiktiv mich versuchen, ja, aber am Ende des Tages, ich bin keine Frau.
Und niemand so gut wie eine Frau dann.
Genau, und genauso ist es auch mit Rassismus. Weißt du, wenn du selber als Mensch nie Rassismuserfahrungen gemacht hast, ich unterscheide zwischen Diskriminierungserfahrungen und zwischen homophobischen Erfahrungen und zwischen alles andere. Da denke ich einfach, da muss man einfach auch unterscheiden können. Aber wenn es um Rassismusthemen geht, muss man die Leute an den Tisch holen.
Ja, vor allem, wenn wir gerade über Schule sprechen. So, ich glaube, mir sieht es man jetzt nicht an, aber ich habe auch türkische Wurzeln. Und in der Schule mit Gleichgesinnten, man weiß einfach, dass Rassismus in der Schule auch vorhanden ist. Ja. Es ist einfach Fakt. Und jetzt meine Frage an dich so, wie war es denn bei dir im Jugendalter, wie in der Schulzeit? Wie hast du Rassismus widerfahren, erfahren? Ja? Wie sah das bei dir dann so aus?
Du, die Schulzeit war echt Scheißzeit. Man muss dazu sagen, ich bin sonderbeschult worden. Das hat auch was mit dem System, mit dem rassistischen Struktur in den Institutionen zu tun, also in der Bildungsinstitution Schule und schon vorab bei der Untersuchung, wo gecheckt wird, gehst du jetzt in eine normale Schule oder gehst du in eine Förderschule? Da fing es eigentlich schon an, die Segregierung, also die Aussortierung quasi meiner Person. Für mich war Rassismus immer ein Teil meiner Identität, ob von kleinster, vom ersten Atemzug, sage ich jetzt mal, aber auch natürlich in der Schule. Ich habe schon in der Schule ganz viele Hetzjagden erlebt. Ich bin oft zusammengeschlagen worden. Sind auch krasse Dinge passiert, so Zigaretten auf meine Händen ausgedrückt und so und angepinkelt worden. Also das war schon ein sehr traumatisches Erlebnis, traumatische Erlebnisse, die ich in meiner Schulzeit erlebt habe anhand meiner ethnischen Herkunft. Deshalb ist es mir insbesondere wichtig, einfach auch gerade jetzt mit dir hier, weil halt einfach viele junge Menschen zuschauen, dass man da auch wirklich auch in diesen Phasen auch als Jugendliche über dieses Thema reden. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Ja, und wie beeinflusst dich das heute so? Konntest du das verarbeiten? Oder wie sieht das aus bei dir?
Naja, weißt du, Sammy, bei mir ist es so, ich bin ja offensichtlich ein nicht weiß gelesener Mann. Das heißt, ich sehe ja nicht deutsch, weiß ist immer dieses Konstrukt. Ja. Ne? Das hat nicht unbedingt was mit der Hautfarbe zu tun. Das ist auch wichtig, dass ihr das auch mal hört. Aber ich werde ja nicht als weiß gelesen. Das heißt, es ist klar, die Leute denken, das ist ein Migrant, das ist ein Ausländer, der ist, weiß ich nicht, irgendwoher und gehört irgendwie zu unserer Mehrheit nicht dazu. Das heißt, es begegnet mir immer im Alltag, das ist dieser Alltagsrassismus. Das kann ein Blick sein, das kann aber auch sein, wenn jemand einfach in der Bahn aufsteht und sich und es schlimm findet, dass ich mich neben ihm hingesetzt habe. Das kann aber auch auf einer Party die Frage sein, wo ich herkomme. Das kann aber auch sein, wenn ich im Supermarkt gehe und einkaufen gehe und ich im Supermarktregal diese Z-Soße sehe. Das ist auch Alltagsrassismus, der mir dann auch in dem Moment begegnet. Aber es gibt auch gewaltvolle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auch körperliche Attacken meiner Person gegenüber. Wie gehe ich damit um? Ich sage dir ganz ehrlich, so unter uns jetzt mal, was mich nicht umbringt, macht mich hart so. Ne? Also ganz ehrlich, ich bin ein starker Charakter. Ich bin jemand, der so seine Danke, mein Lieber. Und der so seine Strategie entwickelt hat, zu überleben. Ein Kanal ist zum Beispiel, darüber zu sprechen. Das ist zum Beispiel für mich so die
Ein
Möglichkeit.
Ventil.
Ja, genau, der Kanal so, weißt du, so, wo man halt, wenn ich heute mit dir so darüber rede, dann merke ich, dass es dann auch nicht
Ja.
so schwer in mir dann lastet.
Generell, wenn man mit Menschen redet, dann geht es einem natürlich immer besser. Also habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht jetzt. Du bist eine Person, du strahlst eine unglaubliche Energie aus, so, und du widerfährst ja natürlich auch Rassismus tagtäglich. Und jetzt die Frage so, ich finde das krass, ja, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt gar nicht, das geht gar nicht um den Roma-Gianni, es geht gar nicht um den schwulen Gianni, es geht gar nicht um den Opa-Gianni, es geht einfach um den Gianni selber. So wie, ich finde es einfach krass, wie du das, ja, als Mensch so machen kannst und sagen kannst, so, sorry für die Wortwahl, ach fuck it, was diese Menschen von mir halten, ja, und einfach das durchstehst und immer noch so dieses Vertrauen in den Menschen hast, diese Liebe in den Menschen hast, ja, das finde ich spannend und ich finde, da kann man sehr gut von dir lernen
Vielen Dank, Sammy.
und wenn du da weiter Tipps geben kannst, so gerne,
Ja,
jetzt gerade.
ich sag dir gerne Tipps. Weißt du, als ich so alt war wie du, bin ich das erste Mal Vater geworden. Und mit 17 bin ich das zweite Mal Vater geworden. Ich muss dazu sagen, meine Kinder waren aus dem Druck heraus durch meine Familie auch immer irgendwie gewollt. Also ich wollte immer Kinder haben. Und es war für mich selbstverständlich, dass ich auch so früh Vater werde. Vielleicht können wir dazu irgendwann mal im Detail näher sprechen. Ich will es nur kurz andocken, damit die ZuschauerInnen einfach verstehen, worum es geht. Ich bin sehr früh verheiratet worden mit 14 Jahren und bin dann mit 16 und 17 Jahren Vater geworden. Und für mich war es so, dass ich mit 16 die Liebe zu meinen Kindern, die ist genauso stark wie heute, also wie damals. Also das verändert sich nicht, das wird noch größer.
Süß.
Und als ich so alt war wie du, Sammy, war ich auch Gianni, auch Teenager. Und da merkte ich einfach, dass mein Leben, meine Herkunft, so wie es gestaltet ist, einfach in der Mehrheit meiner Freunde, die halt eben nicht dieses Leben leben, zum Teil. Ja, zum Teil die Leute auch Abstand gewonnen haben zu mir, mich dann auch so auch noch mehr quasi in diesem Vorurteil, was sie schon sowieso hatten, gesehen haben. Aber ich hatte auch sehr viele Freunde, die auch sehr zu mir gestanden haben. Ey, wenn meine Freunde, die ich da hatte, so mein Freund Serkan, der hat gesagt, boah, Buddy, was los bei dir? Ist kein Problem, hast alles hinter dir. So, ne? Und mit 16 war ich natürlich noch ein Träumer und habe große Wünsche und eine ganz große Vorstellung von dem gehabt, was ich mal werden will und wer ich mal als Mensch sein möchte. Und die Hürde dahin waren sehr groß. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich diesen Scheiß nicht gefressen, dann würden wir wahrscheinlich heute hier nicht sitzen und du würdest mir zuhören und ich dir. Das heißt, es hat einen Sinn gehabt, warum das alles passiert ist. Und umso dankbarer bin ich dafür, dass ich heute das Privileg habe als schwuler Mann. Und das spielt schon eine ganz wesentliche Rolle in meiner Identität, Sammy. Weil ich kann mir mein Schwulsein, mein Roma sein, mein alles, was ich bin, nicht wegschneiden, weil das gehört alles zu mir. Das ist alles, füllt alles meine Identität oder meine Identitäten. Und mit 16 habe ich sowas nicht gedacht. Mit 16 hatte ich auch keine Leute, mit denen ich darüber spreche. Deshalb bin ich umso erfreuter, dass wir heute in einer Art Zeit leben, wo wir beide, die so viele Generationen dazwischen haben, darüber reden können. Und ich spüre sehr stark, dass du auch meine Worte verstehst. Und das
Auf
macht mich
jeden Fall.
stolz. Das macht mich wirklich stolz.
Danke dir, danke dir. Das bedeutet mir auch ehrlich gesagt sehr viel. Ich glaube, egal was es auf der Welt gibt, ja, egal in was für einer Scheißsituation wir sind, was wir immer haben werden, sind immer Menschen, die uns gut tun, ja, immer Menschen, mit denen man eigentlich mal reden kann. Und wenn man jetzt auch an alle, die gerade zuschauen, ja, wenn es dir nicht gut geht, ja, dann kannst du dir immer Hilfe suchen. Immer, es gibt, wird, auch wenn du denkst, es geht nicht mehr, es wird immer einen Menschen geben, der dir helfen wird, der ein offenes Ohr, ja, ein offenes Ohr für dich hat. Und sucht euch auf, wenn ihr depressiv seid, wenn ihr zurzeit auch in der Corona-Situation natürlich, ne? Johnny, wie betrifft dich das eigentlich zurzeit mit in der Corona-Situation?
Ja, familiär hat mich das sehr hart getroffen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da will ich jetzt gar nicht so arg drauf eingehen.
Ja, musst du auch nicht.
Aber es ist schon einiges Schlimmes passiert in meinem engsten Familienkreis mit Corona. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Zeit ist für mich gerade. Ich habe vor 2 Monaten zu meinem Paul gesagt, zu meinem Mann habe ich gesagt, weißt du was, Paul? Ich habe entschieden, all das, was mich vielleicht in den letzten Jahren so gequält hat, ob es jetzt Gewichtsprobleme sind oder die Beziehung zu meinen Eltern, aktivistische Arbeiten und da auch so Verbindungen. Manchmal sind da auch die Verbindungen sehr toxisch mit Menschen, mit denen man auch auf diesem aktivistischen Ebene auch arbeitet.
Kann ich, glaube ich dir.
Und, ja, weil einfach viel Traumata im Raum ist, ist das Problem halt leider. Aber nicht alle, es sind nur einige, die ich aber trotzdem sehr wertschätze, weil ich das ja selber aus meinem Leben kenne. Und ich habe mich entschieden, einfach das auch so hier in dieser Zeit zu lassen, weißt du, sozusagen.
Abzuschließen.
Das ist der Schrott quasi sozusagen, der jetzt quasi hier in dieser Corona-Scheiße bleibt. Und wenn wir alle wieder einigermaßen wieder hier Normalität in unserem Leben haben, komme ich quasi für nichts aus der Asche raus und zeige den Leuten, wie schön doch das Leben sein kann. Also ich sehe das da sehr, ich sehe es da auch sehr symbolisch, aber das brauche ich dann im Moment, weil das hat einfach auch was mit Selbstempowerment zu tun, Self-Empowerment zu tun. Und das ist auch so das, was ich euch auch hier mitgeben möchte. Sammy, du hast gesagt, wenn es nicht geht, holt euch Leute. Genau, holt euch Leute, die euch zuhören. Es gibt die da draußen und holt euch da die Kraft und die Liebe und die Zuneigung, die man vielleicht manchmal auch in der eigenen Familie nicht bekommt. Wisst ihr, ich habe so gute Freunde, insbesondere zwei gute Freundinnen. Das ist Wahlfamilie. Und das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Wahlfamilie ist wichtig, das brauchen wir. Das brauchen wir einfach auch als Punkt, wo wir sagen, wenn es in der eigenen Familie so viele Probleme gibt, wo wir nicht drüber reden können, haben wir die Möglichkeit zu wählen, mit welchen Menschen wir über solche Dinge dann auch reden, die vielleicht uns auch besser verstehen.
Ja, für manche Menschen ist es aber auch nicht selbstverständlich. Die sind so sehr in ihrer Familie, an ihre Familie gebunden, dass sie vielleicht auch gar keine anderen Kontakte pflegen können, weil sie immer in der Zeit die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Aber die Möglichkeit gibt es immer, mit Menschen in Kontakt zu treten, gut zu werden, immer ein offenes Ohr zu haben. Ja. Und auch vor allem jetzt im jugendlichen Alter, man ist in der Pubertät, man weiß nicht, wo rechts, wo links ist, wo oben und unten ist. Ja, dann ist es natürlich auch sehr wichtig.
Kann ich dir eine Frage stellen?
Ja, mach.
Du bist 16.
Mhm.
Was, wenn du abends im Bett liegst und nicht schlafen kannst und du dir eine bessere Welt vorstellst, was siehst du da für Bilder? Was siehst du da für Bilder? Was bewegt dich?
Ich sehe die Menschlichkeit, Ich sehe die Menschlichkeit in erster Linie, weil ich finde, die Menschlichkeit ist viel mehr, als wir es zurzeit in dieser Welt miterleben, dieses Materielle. Ja. Ich finde, Menschlichkeit ist einfach, wenn es nichts mehr auf der Welt geben würde, das Einzige, was wir noch hätten, wär unsere Menschlichkeit. Wenn wir keine Klamotten mehr hätten, wenn wir diese Autos, diese Häuser nicht mehr hätten, das Einzige, was uns noch bleibt, wäre unsere Männlichkeit. Und was mir auch dabei sehr hilft, immer im Alltag generell, in jeder Lebenssituation, ist mein Glauben. Ja. Glaube und Menschlichkeit ist es, glaube ich.
Ich merke wirklich, dass wir beide gar nicht so weit weg sind von dem, was wir wollen. Das ist echt, du berührst mich wirklich, Junge. Entschuldige, aber ich könnte, wie gesagt, dein Daddy sein.
Er der große Bruder.
Guck mal, mein Sohn ist 27,
Hast dich aber gut gehalten, du.
Ja, danke. Also ich sag dir das ganz ehrlich, als etwas älterer Mensch, du bist in dem, was du denkst und was du fühlst, nicht weit weg von einem jemanden, der älter ist als du. Das, wie ich mir immer wieder stelle, und meine Antwort war, wenn gar nichts bleibt, bleibt tatsächlich die Menschlichkeit, und die Menschlichkeit macht bei mir aus, das ist der Glaube. Egal an was du glaubst, auch wenn du an nichts glaubst, glaubst du an etwas. Das ist die Hoffnung, dass es besser wird, und das ist die Liebe, die in dem Moment dir diese Kraft gibt, zu hoffen und zu glauben. Und das sind die Menschen, mit denen du zu tun hast. Also Glaube, Liebe, Hoffnung, wenn nichts anderes geht.
Liebe zu den engsten Freunden,
ja.
Ich glaube, die meisten Menschen, also mein Vater sagt mir das auch mal oft so, wenn eine Vaterliebe kann man, glaube ich, auch gar nicht beschreiben. Ja. Eine Liebe zu seinem Kind ist, glaube ich, man liebt das Kind mehr als sich selbst. Und ich habe jetzt noch keine Kinder, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn mein Vater mir das so sagt, dann muss das wohl so sein, weißt du? Ja, Liebe zu Menschen, das ist ein Gefühl, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist ein Leitmotiv fürs ganze Leben, glaube ich.
Daraus sind wir existent, daraus sind entstanden. Also ich meine das wirklich jetzt auf so einer spirituellen Ebene, weißt du, wir sind aus dem entstanden, aus Liebe, aus Mutter und Vater. Wenn unsere Eltern uns nicht geliebt hätten, wären wir heute nicht da. Und deshalb ist unsere ich sage jetzt mal, unsere menschliche und spirituelle Aufgabe, genau das weiterzutragen. Egal, ob jetzt mit eigenen Kindern oder nicht, aber zumindest an die Menschen, die man zu seiner Familie oder zu seiner Wahlfamilie zählt. Und deshalb, das ist doch das, woraus wir eigentlich existieren. Das ist auch das, woraus alles basiert, ob es die Musik ist, ob es die Kunst ist, ob es die Literatur ist. Es geht immer um Liebe. Und ich glaube, dass wir gerade einen schönen Ort kreieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind da.
Voll geil. Krass.
Vielen Dank. Ich glaube, wir sind in der Denkweise da sehr gleich. Aber ich muss auch gestehen, dass es Menschen gibt, die, glaube ich, gar nicht so denken, wie wir, gar nicht so in dieser Sicht sind. Und wenn alle so wären, glaube ich, wie wir es halt gerade denken, was wir gerade hier geäußert haben, dann hätten wir es schon erreicht, dann hätten wir das Ziel ja natürlich schon erreicht. So.
Das aber, stimmt, da gebe ich dir ja vollkommen recht, ja.
Und es gibt Menschen, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt Menschen so, vielleicht liege ich da falsch, aber wenn ich meine Denkweise als richtig ansehe und deren Denkweise von meiner abweicht, dann und die das selber auch als richtige Denkweise sehen. Wie glaubst du, wie kann man das Gespräch mit denen finden? Weil ich muss auch ehrlich sagen, es gibt Menschen, bei denen habe ich das Gefühl, man kann gar nicht ins Gespräch kommen, weil die so abweisend sind. Und welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Welche Tipps kannst du da geben?
Also ich fange erstmal mit dem Letzteren an, Sandy. Mhm. Ich sage es ganz ehrlich geradeaus hinaus. Wir haben ja hier in unserem Land ja die Möglichkeit, wählen zu können, mit wem wir reden wollen oder nicht. Das ist ja das, was ja quasi zu unserem Grundrecht gehört. Ich glaube, wenn Menschen Rassismus, Transphobie, Homophobie, Rassismus gegenüber Sinti und Roma, Antisemitismus, also all die ganzen Islamophobie, also alles das, was quasi Ableism, auch Menschen, die mit Behinderungen durchs Leben gehen müssen. Ich glaube einfach, dass wenn diese Menschen durch Hass, durch die vermeintliche Normative des anderen als Untermenschen deklariert werden, dann steht man auf und geht. Mit solchen Menschen redet man nicht. Das ist so, das ist verbale Gewalt, weißt du?
Das ja, ist klar. Gewalt, aber manchmal kann man das, geht das auch nicht, weil in manchen, hörst du mich?
Jetzt, ja.
Also manchmal geht das aber auch nicht, muss ich dir ehrlich sagen, weil manchmal musst du mit Menschen zu tun haben in dem Moment. Zum Beispiel, ja. Du kannst ja nicht auf dem Arbeitsplatz, ja, festangestellt, du kannst halt keine andere Arbeit finden, hast du halt mit dem scheiß Arbeitgeber zu tun, weißt du? Hast du halt mit dem scheiß Mitarbeiter zu tun oder in der Schule. Ja, da hast du so viele Menschen, die du tagtäglich sehen musst, ja natürlich, Schulpflicht. Ja, kannst jetzt nicht einfach in der 7. Klasse austreten, aber ja, da musst du auch manchmal mit Menschen sein, obwohl du es nicht willst.
Da voll ich bei dir. Das heißt, wir sind ja alle soziale Wesen, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit merken wir, wie schwierig das mit den sozialen Kontakten doch im Leben ist, ne, wenn man sie nicht hat. Egal ob positiv oder negativ, sie sind nicht momentan bei fast kaum einen da und das ist schwierig. Ich sage aber Folgendes. Wenn ich Leute habe, die rechtsradikal sind und eine rassistische Ideologie pflegen, dann bringt es nichts, mit diesen Menschen zu sprechen. Es bringt nichts. Das ist vergoldete Mühe. Das andere ist aber, wenn du Menschen hast, die bereitwillig sind, dir zuzuhören, Menschen sind, die bereitwillig sind, auch was zu lernen, Menschen, die bereit sind, mit dir ein respektvolles Gespräch zu führen, auch unter dem Umstand, dass es ein schwieriges Thema wird, ja, dass es vielleicht gegenseitig zu Verletzungen kommen kann, gewollt oder ungewollt. Aber das müssen wir ja schaffen. Wir müssen ja irgendwie als zivilisierte Gemeinschaft, sage ich mal, schaffen, über auch schwierige Themen zu sprechen, damit wir uns nicht den Kopf aufschlagen. Und das ist ja die Kunst daran. Deshalb ist es wichtig, dass wir den eigenen Kommunikationsstil, wie wir mit Menschen in der Interaktion, im Gespräch, über schwierige Denken, immer mit ganz viel Respekt und Achtsamkeit in der Sprache begeben. Weil nur so schaffen wir einen Raum, wo Menschen frei denken können und frei raussprechen können, was sie denken und fühlen vor allen Dingen. Weil ich liege auch nicht immer richtig. Auch wenn man muss vor allen Dingen auch in der Bereitschaft sein, auch mal was vielleicht auch mal zu korrigieren. Zu sagen, oh Moment, das habe ich aber wirklich falsch gedacht. Oder nee, so hätte ich das eigentlich nicht sagen sollen, so ist es eigentlich doch richtig. Also wenn ich merke, dass da irgendwie ein großer Gegenwehr ist und eine große Konfrontation gegen das, was ich da tue oder sage, ist, dann kann ich doch als normaler Mensch bereit sein zu sagen, alles klar, ich lasse Raum für mehr Wissen und für mehr Perspektiven rein. Deshalb Respekt, Achtung, vor dem anderen im Gespräch und die gewaltfreie Sprache ist das Werkzeug dafür, auch über schwierige Themen zu reden. Und mit schwierigen Menschen auch vor allem.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, persönlich ist es auch immer leichter, wenn man merkt, Menschen, man kann nicht mit denen reden, einfach aufzuhören. Das ist für die Psyche, glaube ich, leichter. Aber zum Beispiel bei rechtsradikalen Menschen glaube ich, dass sie nicht einfach rechtsradikal geworden sind, aus keinem Grund, aus dem Nichts. Ich glaube, da hängt auch meistens ja eine schlimme Vergangenheit oder auch Traumata mit dazu. Und ich glaube aber auch, wenn man Menschen ja das Gespräch, solche Menschen das Gespräch verwehrt, dann, es ist schwer natürlich auf jeden Fall, mit solchen Menschen zu reden. Aber wenn man diese Menschen komplett ja das Gespräch verwehrt, dann haben die auch keine Grundlage, sich zu ändern, weil die nur Ablehnung erleben.
Ja, aber das Reden ist das, ich verstehe, was du meinst, klar. Mhm. Das ist immer die Familie. Ich sage immer, die Familie ist das Ursprungsproblem, wenn Menschen radikalisiert werden. Niemand wird als Rassistin oder als Rassist geboren, auf gar keinen Fall, sondern die Umgebung und das soziale Umfeld macht das dann aus dir. Ne? Mhm. Deshalb ist es ja insbesondere auch wichtig, dass man auch so eine diverse Gemeinschaft auch pflegt insgesamt. Wenn du aber nur in einer Bubble drin hängst und in dieser Bubble dann nur Rechtsradikalismus und Rassismus und irgendwelche, keine Ahnung.
Dann nimmt man das als selbstverständlich an.
Genau, das ist deine Realität, das ist deine Welt. So. Weißt du, meine Mutter hat immer früher gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist.
Stimmt.
You know? Und so ist es ja auch. Ja, zeig mir deine Leute und ich sag dir, wer du bist. Bist du nur mit Rassisten und Nazis zusammen, dann ist das Potenzial relativ hoch, dass du auch so wirst. Hast du aber die Möglichkeit, einfach mal aus deiner Bubble rauszugehen und Bridges, also Brücken zu haben mit anderen Leuten, die halt einfach auch vielleicht nicht weiß sind, ja, oder auch weiß sind und nicht rechtsradikal oder rassistisch veranlagt sind, beziehungsweise rassistisch geprägt sind, dann wirst du auch ein anderes Bild von Menschlichkeit und Miteinander haben. Dann spielt aber auch nochmal, glaube ich, bei der Thematik auch nochmal eine Rolle, in welchen Räumen man sich auch begegnet. Ich bin durchaus bereit, mit jemandem, der, sage ich jetzt mal, nicht meine Meinung vertritt, was Rassismus betrifft, auch zu sprechen, aber nicht dann in einem öffentlichen Raum. Das mache ich nicht. Das mache ich dann von mir aus im Face-to-Face und weil ich dann im Endeffekt diesen Safe Space dann habe, ja, wo das Gespräch und das, was gesagt wird, in dem Raum bleibt und daraus kann man dann ja rausgehen und publizieren. Aber in der Öffentlichkeit mit Rassisten, mit offensichtlichen Rassisten und Rassistinnen sich hinzusetzen in einer Talkshow und mit denen zu reden, das werde ich niemals tun. Und stark. Weil, ganz ehrlich, diejenigen, die mit mir sich unterhalten, die müssen sich das auch verdienen. Also das ist meine absolute Überzeugung. Das hat mir auch aber eine gute Freundin erst sagen müssen. Die hat gesagt, Gianni, jemand, der mit dir redet, der muss das erstmal verdienen. Und das gilt an euch alle da draußen, ja, die hier heute zugucken. Das gilt an alle euch da draußen. Eure Sprache, eure Energie, euer Wissen und euer Schmerz in bestimmten Themen, die darf keiner einfach irgendwie so sich da drin bedienen wie im Supermarkt. Das ist etwas sehr Heiliges. Das hat was mit eurem, das hat einfach was mit eurem, mit eurer Würde zu tun. Das heißt also, ständig kommen wir in Situationen in dieser Welt, wo unsere Würde jedes Einzelnen von uns irgendwie immer angetastet wird. Es ist jetzt an der Zeit zu sagen, nein, ich als Erster, also I'm first im Sinne von, ja, aber das meine ich jetzt nicht irgendwie im Sinne von, werd jetzt radikal, sondern nein, das bedeutet eher, I'm first bedeutet,
sei achtsam. Dich selbst schützen zu lernen.
Genau, sei achtsam mit dir. Betreib Self-Careness. Frag dich, was brauchst du? Brauchst du dieses Gespräch gerade mit dieser Person? Wenn du dieses Gespräch gerade mit dieser Person nicht brauchst, dann dreh dich auf den Absatz um und geh. Oder wenn du dich vielleicht in ein Gespräch involvierst, wo du gar noch so viele Ahnung hast, zum Beispiel Rassismus oder so, dann lies vorher mal was, recherchier mal vorher, dann hast du Input. Das gehört auch zu deiner Self-Careness dazu, weil wenn du diesen Input hast und in diesem schwierigen Gespräch bist, dann kannst du mit Argumenten aus der Hüfte rausschießen. Dann kannst du sagen, I know, I have another Dingsbums, you know. Mhm. Also ich habe eine andere Meinung und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Und deshalb traut euch laut zu sein, traut euch proud zu sein. Also be proudly, be loud and be beautiful. Das ist so das, was ich meine. Es ist ganz wichtig zu eurer eigenen Self-Careness, dass diese Self-Careness, also dieser Selbstschutz, das hat was mit Eigenverantwortung, mit Eigenliebe zu tun. Das ist das Entscheidende, was junge Menschen noch mal ganz arg hören müssen. Ihr seid für euch das Wichtigste auf der Welt und deshalb alle Liebe, die ihr habt, erstmal in euch projizieren, damit ihr gesund hier im Kopf bleibt und hier im Herzen gesund bleibt. Denn wenn ihr das seid, dann könnt ihr auch Gutes in die Welt hinaustragen. Wenn ihr aber total durcheinander seid und ein scheiß Leben habt, dann wird auch nichts Produktives dabei herauskommen. Das heißt, schütz dich selbst und bau dir ein Forum drum, wo die Menschen sind, die dich lieben und die dich achten und respektieren. Ja, dann wirst du ein guter Mensch.
Sehr, sehr stark gesagt, aber ich glaube, es ist immer leichter gesagt, als es wirklich in der Realität ist. Oh, ja. So, du strahlst eine verdammt so eine selbstbewusste Art aus, kann man nicht beschreiben, aber vor allem im Jugendalter ist es so, dass die Meinung anderer natürlich einem manchmal wichtiger vorkommt als die eigene. Ja? Und vielleicht auch mal an alle Jugendliche da draußen. So. Was kannst du denen mitgeben, wie die es schaffen, diese Selbstliebe zu erhalten und vielleicht auch selbstbewusster zu werden? Weil zum Beispiel, jetzt eine kleine Randinfo, was ich empfinde, ich glaube, wenn auf Partner gesehen, ne? Ich finde, es gibt nichts Attraktiveres als ein gesundes Selbstbewusstsein.
Ja, aber das muss man sich erstmal erarbeiten. Niemand wächst mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Nein. Weißt du, dieses gesunde Selbstbewusstsein ist auch ein bisschen abhängig davon, in welchem Familienstatus oder in welcher Umgebung du aufwächst. Weißt du, wenn du ein cooles Familienhaus hast, wo du ein eigenes Zimmer hast, vielleicht noch ein 2, 3 Geschwister hast, die auch noch irgendwie da sind, mit denen du irgendwie, keine Ahnung, die du auch mal als Person suchen kannst, wenn es dir mal schlecht geht, wenn Mama oder Papa nicht kann. Wenn du eine Mama und einen Papa hast, die fürsorglich sind, die sich interessieren für dich, die vor allen Dingen auch deine Probleme, die du hast, auch sichtbar in der Familie auch machen. Weißt du, es ist so, wir haben so immer gelernt, ja, als Kind musst du zur Mutter gehen und sagen, Mama, Papa, pass mal auf, mir geht's schlecht. Nee, also ich habe es anders gemacht. Für mich war es wichtig, wenn ich gemerkt habe, dass es meinem Kind nicht gut gegangen ist, dann habe ich versucht, oder machst du nach wie vor noch, das anzusprechen im Rahmen dessen, wo ich das konnte, ne? Und es dann wirklich auch sichtbar für alle zu machen. Also in der Familie, mit Absprache mit meinem Kind natürlich immer vorher. Ne? Weil das ist wichtig, weil ich glaube, der wichtigste Space, der intimste Raum, den wir in unserem Leben haben, ist die Familie. Und da passiert auch ganz viel Schmerz. Da passiert auch ganz viel Traumatisierung. Aber da ist auch ganz viel Liebe und Zuneigung und Kraft drin. Deshalb ist es ja gerade für Kinder ja sehr schwierig, wenn sie eine Familie haben, wo halt eben nicht diese Verhältnisse herrschen, weil sie halt eben ständig traumatisiert werden. Das heißt, das Ziel muss quasi sein, die Familie so als Safe Space zu kreieren, dass da nichts von außen reingehen darf. Es sei denn, man will es gemeinsam. Und das heißt, jede einzelne Person in diesem Safe Space hat Achtung, Anerkennung, Respekt und vor allem Gehör verdient. Das ist das ganz Wichtigste. Das eine ist Reden. Aber das andere ist aktiv zuhören. Das kann ich übrigens nicht so gut. Aber dieses aktive Zuhören und zu verstehen, worum es dem Gegenüber geht. Weil manchmal findest du als 15, 16, 13-jähriges Mädchen oder Junge nicht die richtigen Wörter für das, was gerade in dir vorangeht. Und da ist es natürlich schön, wenn du Eltern hast oder Freunde hast, die das genau halt eben auch sichtbar machen können mit Sprache. Das heißt, redet mit euren Eltern und wenn es nicht geht, sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt.
Da kommt dann auch die Familie, die man sich auswählt, ins Spiel. Ne? Es gibt, glaube ich, bei dir, ist bei jedem Menschen, Momente, wo man, glaube ich, auch in ein Loch fällt, wo man denkt, ja, wenn es einem nicht gut geht, dann fällt man in dieses Loch einfach. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Was machst du bei den schlechten Tagen? Wie kommst du da wieder raus?
Es ist schwierig, ganz ehrlich, manchmal, Sammy. Manchmal habe ich echt so scheiß Tage. Die habe ich einfach, wo ich wirklich auch, ich sage jetzt, Depression will ich jetzt nicht sagen, es ist ein hartes Wort, da muss man aufpassen, aber wo es mir einfach vom Kopf her nicht gut geht, da ist dann vielleicht irgendwas passiert oder irgendwas, was ich mir nicht gedacht habe oder irgendjemand hat mich angegriffen. Ich meine, ich stehe ja in der Öffentlichkeit, das heißt, ich habe ja nicht nur so viel Liebe wie hier jetzt gerade, sondern mich erwischt ja auch viel anderes. Und das alles macht ja was mit dir. Ich bin ja auch ein Mensch mit einem Herzen und mit einer Seele. Ganz ehrlich, ich entscheide mich dann an diesem Tag dann auch zu leiden. Also ich sage dann, ja, aktiv, das ist jetzt aktiv dieser Tag, wo es mir beschissen geht, wo es mir schlecht geht, wo ich nicht telefonieren will, wo ich mit niemandem reden will, wo ich eigentlich nur mich selbst bemitleiden möchte. Das darf sein, das darf sein. Mhm. Das ist quasi auch so die eigene Selbstermächtigung über sich selbst. Was mir dann in diesen Momenten hilft, ganz ehrlich, ich gucke mir dann irgendwelche Serien bei Netflix an. Ich gucke mir dann Posts an Oder ich gucke mir American Horror Story an. Oder ich gucke mir hier die Fab Fives an. Weißt du, dann denke ich mir, okay, Jenny, da musst du irgendwas haben, was dir irgendwie so Kraft gerade gibt, was irgendwie powerful wird und empowernd auf dich wirkt. Und dann merke ich dann auch, dass es mir gut geht. Ich rede aber dann auch wirklich mit meinem Mann. Also wenn es mir wirklich scheiße geht, dann rede ich auch mit meinem Mann. Oder ich rufe meine besten Freundinnen an, die immer für mich da sind.
Oh, das ist sehr schön.
Ja, und die, manchmal spüren die das auch. Mhm. Die merken das ja auch manchmal. Oh, der Gianni hat sich jetzt gerade irgendwie wieder, da ist irgendwas. Und dann melden die sich auch. Und dann fragen sie, geht's dir gut? Geht's dir nicht gut? Und das hilft dann.
Ja, gleichermaßen muss man das auch bei denen dann machen, ne?
Ja. Ja. Nur im Geben erlangst du das Recht zu nehmen.
Ich finde, oft vor allem in Social Media und generell im Internet wird meistens zu sehr die positive Seite immer gezeigt. Vor allem auf Instagram finde ich. Ich finde es wichtig, auch mal die negativen Seiten zu zeigen, ja, die schwachen Seiten zu zeigen. Ja. Weil das Bild, was die Gesellschaft jetzt immer annimmt, ist das Bild der Stärke, das Bild des Besten, das Bild des Unantastbaren, so, ne?
Weißt du, was mir so aufgefallen ist? Mir ist immer aufgefallen, dass Instagram so die perfekte Ästhetik in allen Bereichen uns repräsentiert. Das heißt, die perfekte Ästhetik, was dein Gesicht betrifft, was deine Lippen betrifft, was deine Busen betrifft, was dein Geschlechtsteil betrifft, was dein Auto betrifft, was dein Haus betrifft, was dein Kind betrifft. Das heißt, es wird absolute Ästhetik von uns erwartet, absolute machtvolle Ästhetik, Kraft im Sinne von, jo, ich hab's geschafft, so, ja, so im Sinne von dieses Protzen, Klotzen, ich bin's, bam, 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 bam. Das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Also ich muss aber dazu sagen, das gab es schon immer bei den Menschen, das ist nichts Neues. Aber dadurch, dass wir es halt in unserem Handy hier drin haben, ja, ist es halt ständig da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach im realen Welt den Filter mal wegnehmen, ja, vom Kopf und sagen, ach, ich muss nicht immer mit einem, weiß ich nicht, mit einem, ich will jetzt keine Werbung machen, hier mit einer Riesenschlitten durch die Gegend fahren, sondern das reicht dann vielleicht auch das gebrauchte Auto für 3.000. Das macht es dann auch. Und das kann ich dann auch posten und kann damit sagen, it's mine. So, ne? Also das heißt, wir haben uns schon sehr auf oberflächliche Dinge, gerade auch bei Instagram natürlich, wobei ich muss dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen auf Instagram, die machen mega geile Sachen, also ganz ehrlich. Also wo ich echt sage, ey Leute, mehr davon und eigentlich müsste ich hier noch mehr nach vorne gehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute so in meinem Suchfeld reinschaue, da sehe ich entweder Essen, Zähne, was sehe ich da? Essen, Zähne, irgendwelche Frauen, die ganz viel Meeresfrüchte essen, die irgendwie 300 Kilogramm Krebsfleisch essen. Was sehe ich dann noch? Dann sehe ich, ach so, ja genau, was sehe ich da? Hier, Fingernägel ganz viel. Ich überlege gerade, was habe ich für einen Algorithmus eigentlich? Ich muss auch mal dran arbeiten. Das ist das, was ich sehe, aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht Salon 5. Weißt du, das würde ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich jetzt Salon 5 oder Salon 5, wie nennt ihr euch?
Salon 5, Salon 5, du darfst sagen, wie du willst.
Genau, also ich sehe dann, also dann hätte ich mich dann eher gefreut, wenn ich dann so in meinem Suchfeld sehen würde, ah, Salon 5, sehr interessant. Da muss ich vielleicht mal am Algorithmus arbeiten. Aber das sind natürlich die Dinge, die halt momentan auch sehr im Fokus stehen auf diesen ganzen Plattformen, gebe ich dir recht.
Ich glaube, man muss es immer so bewusst konsumieren, weißt du? Weil, also ich spreche als Jugendlicher nur, ne? Im jugendlichen Alter ist es halt einfach wichtiger, als im Erwachsenenalter, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich denke es, was die anderen Leute von dir denken, weil Pubertät, ja, das Umfeld spielt so eine gewaltige Rolle auf deine Entwicklung. Da ist es einfach wichtig, dass du diese Medien bewusst konsumierst und auch weißt, was du konsumierst. Ich glaube, bei vielen, vielen Jugendlichen ist es der Fall, dass sie einfach aufs Handy gehen, ja, Instagram, TikTok, scrollen die durch, sehen die ganzen Leute, die sich mit den Idealbildern profilieren, ja, und dann wollen die ja auch sich selber in der Position sehen oder dieses Level halten oder ja da auch nachziehen und wie sind dann aufgedrängt.
Ja. Mal kurze Frage an dich, auch weil mich das wirklich auch sehr interessiert. Wie redet man eigentlich so in den Klicken? Also wir kennen das Wort Clique noch. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Clique kennt. Kennt ihr das?
Ja, ich kenn's noch.
Wie redet man denn so in der Gruppe, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nach der Schule zusammensitzt, irgendwo noch quatscht, wenn es um solche Themen, wie sind denn da so die Sichtweisen von Jugendlichen, was diese Themen betrifft und das Ganze?
Das ist Das ist eine berechtigte Frage und ist auch sehr spannend. Ich glaube, so anders als im Erwachsensein ist es nicht. Ja. Es gibt, deshalb ist es auch wichtig, mit welchen Menschen du dich umgibst. Im jugendlichen Alter ist es noch umso wichtiger. Es gibt Jugendliche, die haben eine sehr, sehr reife Ansicht, ja, eine sehr, sehr reife Ansicht auf die Welt, eine sehr, sehr reife Ansicht, ja, auf Politik, Aktivismus. Aber dann gibt es auch die Jugendlichen, die, sage ich mal, in den Tag reinleben, nicht hinterfragen. Und einfach zur Schule gehen, nach Hause kommen, sich dann mal mit einem Freund treffen, ohne das Ganze zu hinterfragen. Und je nachdem, mit welchen Menschen du dich umgibst, je nachdem, also ich spreche jetzt wieder nur, was ich miterlebt habe, je nachdem, mit was für einer Art Menschen ja, du dich umgibst, sage ich mal, ich treffe mich mit einem Freund und der 2 geteilt durch 1, so, was da rauskommt. Das bin dann halt ich sozusagen. Wenn da 2 Leute sind, die ja, sportlich aktiv sind, die voll auf Fitness Drive sind, ja, dann zieht mich das natürlich auch in die Richtung sozusagen. Und
Und?
in der Sprache ist es je nachdem auch in welchem Ort du bist so. Natürlich gibt es ein paar Wörter, die anders sind immer dort und dort, aber im jugendlichen Alter ist Sprache sehr, sehr wichtig, weil es sich auch damit mit deiner Coolness profiliert, verstehst du?
Ja,
Je
natürlich,
nach,
ich kenne das auch
je,
von mir. Ja, klar, ja. Ja, klar,
je,
das
nach,
ist
je, je
Zugehörigkeit
nach,
auch, ne?
genau, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn einer, du merkst es auch, wenn einer ja, vielleicht cooler spricht in dem Falle, wie es die Gesellschaft ansieht, dann eignet man automatisch die Sprache ebenso als Mensch an, damit man auch auf dieses Coolness-Level kommt, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
So ist das.
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Super gerne.
Weil ich arbeite ja auch sehr viel mit Jugendlichen. Also es ist ja nicht nur sehr viele, mit denen ich auch zusammenarbeite in Schulen und so weiter.
Generell, auch wenn du so privat immer Fragen hast oder generell auch mitarbeiten willst, du kennst meinen Instagram-Account, du kannst mir auch immer gerne schreiben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber was ich nochmal explizit nochmal, wie siehst du die Einstellungen oder die Sichtweisen von Jugendlichen zum Thema Homosexualität zum Beispiel?
Sehr, sehr gute
Gerade so in so
Frage.
Jungsgruppen möchte ich, also ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht, war ja auch mal 16, aber das war eine andere Zeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute leben wir im Jahr 2021. Wie ist das heute, wenn das Thema Homosexualität, insbesondere mit Jungs, also Mädchen kann ich mir
Ja.
durchaus vorstellen, die sind ein bisschen cooler, was das Thema betrifft.
Also dazu habe ich auch tatsächlich einen Podcast gedreht, wie ich das
Ah,
mitbekommen habe.
okay.
Im Salon 5 Webradio habe ich das, wurde das auch ausgestrahlt. Und ich habe es eher negativ aufgenommen als positiv, muss ich leider sagen. Das Wort schwul, ja, hast du natürlich safe mitbekommen, wird immer im negativen Sinne benutzt. So, wenn es mal vielleicht femininere Ansichten geäußert werden, wenn der Junge sich zum Beispiel, ja, weil er es mag, den Fingernägel lackiert, dann wird immer das Wort gesagt, ah, guck mal, wie schwul der aussieht, wie schwul ist das denn? Schwul als Beleidigung immer in dem Sinne genommen. Und das spielt natürlich wieder erstmal in einem Punkt, wie wichtig die Wortwahl ist auf das Denken der Menschen. Ja, aber im anderen Sinne zeigt es auch, ja, wie viel da noch gemacht werden muss bei den Jugendlichen. Weil Homophobie ist noch sehr, sehr stark unter Jugendlichen ausgeprägt. Ich gehe zur Schule ich merke es einfach, wie da solche Sinnbilder gehasst werden und auch diskriminiert werden.
Was glaubst du
Ja.
eigentlich, Sammy, warum diese Jungs so eine homophobe Äußerung oder Ansicht auch pflegen?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass jetzt irgendwelche, dass schwule Menschen irgendwie ja, irgendwas falsch gemacht haben oder anders sind in dem Sinne, sondern ich glaube, es geht einfach darum, sich als Mensch zu profilieren, um sich stärker zu fühlen, wenn man andere runtermacht. So glaube ich, ist es, weil eine andere Erklärung kann ich mir nicht denken. Was denkst du darüber?
Ich denke Folgendes. Ich denke, dass du recht hast, dass das auch mit einer der Motive sind. Man muss immer so sagen, die Motive sind immer sehr verschieden. Nicht jeder Junge, der jetzt quasi Homophobie jetzt irgendwie reproduziert, ist jemand, der homosexuelle Menschen hasst oder auch homosexuelle Menschen jetzt schlagen würde oder sowas. Ne? Auch genau das andere mit Sexismus. Das heißt also, du kannst seit 10 Jahren eine Freundin haben und kannst trotzdem aber ein Schwubi sein. Also verstehst du? Also das eine, das andere. ist nicht bin ich ein bisschen verwirrt, weil gerade mein Akku gleich wieder wird. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, auf die Jungs nochmal zu bezogen. Und warum glaube ich? Meine These. Wir haben alle ein bestimmtes Rollenbild von unseren Vätern, aber auch von unseren Müttern implantiert bekommen. Also wie sollen wir als Mann in der Gesellschaft, in der sozialen Gesellschaft unsere Rolle spielen, denken? Wie sollen wir aber auch unser biologisches Geschlecht als Mann aber auch voranbringen? Also bei mir war das so, ich gesagt, wie das war, als meine Mutter erfahren hat, dass ich schwul bin, hat sie gedacht, ich wäre krank. Also viele denken immer noch, es ist eine Krankheit. Das ist auch nochmal das eine. Viele denken, es wäre ein Lifestyle. Ups, total Quatsch, ja. Und viele denken, es ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Fluch oder sonst was. Das hat meine Mutter zwischendurch auch gedacht. Das heißt also, das Nichtwissen von sehr vielen Eltern über Homosexualität, weil sie selber nie wirklich Bindungen zu welchen hatten, es sei denn, sie haben als Erwachsene in ihrem Freundeskreis oder in der Familie welche, die sich dann vielleicht für ihre Augen klischeehaft verhalten haben, das ist das, was sie dann auch gerne dann auch nehmen und quasi als Bild, was Homosexualität betrifft, auch abspeichern. Das ist wie so ein Code, den sie dann quasi im Hinterkopf abgespeichert
haben. Implantiert haben.
Ja, ja, sowas, genau. Mhm. Und das ploppt dann immer auf bei allen. Und gerade das mit 16, 17, 18, 19, 20 Jahren, da bist du als Mann, als Heterosexueller oder überhaupt als Mann, ob hetero, homo oder divers, wie auch immer, bist du ja immer auf der Suche nach einer gewissen Identität. Und was dir im Endeffekt übrig bleibt, ist ja nur das nachzumachen oder zu imitieren, was so in deinem Circle da als Männlichkeit um dich herum fungiert. Deshalb glaube ich, es spielen die Rollenbilder, das Rollendenken, wie ein Mann zu sein haben muss, in der heutigen Gesellschaft eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei der Bewertung.
Sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Abschlusswort oder generell zum Beispiel einen Tipp hast an alle Jugendliche, an mich persönlich auch, weil ich glaube jetzt in der nächsten Zeit, so schnell reden wir jetzt, machen wir nicht nochmal so ein Instagram live, können wir gerne machen, aber ich glaube es nicht. So, wenn du noch was so zu sagen hast,
ja.
Wie wir das Leben leben sollen.
Ja, ich will euch ein paar Sachen sagen. Erstmal, Deutsch sein ist bunt. Deutschland hat keine Hautfarbe. Rassismus ist das Gegenteil von Demokratie. Ganz wichtig. Wer rassistische Scheiße labert, der ist nicht demokratisch. Punkt. Vergiss niemals, das Lieben zu lernen und das Lieben weiterhin zu und das Lieben halt eben vor allen Dingen auch weiterzuführen. Das ist ganz wichtig und vergiss vor allen Dingen nicht, dass es Menschen gibt, die äußerliche und innerliche Traumata haben, die wie Narben sind. Auch wenn man diese Narben vielleicht nicht sieht von außen, sind sie da. Und wenn man draufdrückt auf diese Narbe, kann es wehtun und Schmerz verursachen. Gerade verbal. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf unsere Sprache achten, denn unsere Gedanken können zu unserer Sprache werden und am Ende kann sogar unsere Sprache und unsere Worte unser Schicksal werden. Deshalb ist es ganz wichtig, Achtsamkeit in der Sprache, respektvoller Umgang und Diversität im Handeln und Denken und vor allen Dingen in der Begegnung zu Menschen. Das ist alles. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, wenn ihr ein bisschen Liebe braucht, schreibt mich an. Ich habe ganz viel zu verteilen.
Boah. Dani, du bist ein super Typ, ja, von dem, was ich mitbekommen habe. Ja, ich danke dir wirklich vom Herzen für dieses
Ich hätte noch super, 300 Stunden mit dir geredet.
Super Gespräch. Hast du vielleicht Feedback, was ich in der Zukunft bei solchen Interviews vielleicht besser machen kann?
Generell jetzt an mich. Nein, ich will dir sagen, du wirkst für mich nicht wie ein 16-jähriger junger Mann. Du bist für mich, wie gesagt, ich habe dich für 2021 gehalten, weil du einfach in deiner Denkensweise, in deiner emotionalen Intelligenz vor allen Dingen. Du hast emotionale Intelligenz. Das ist übrigens das Allerwichtigste, Leute, für euch. Emotionale Intelligenz. Nicht nur diese Intelligenz, sondern die Intelligenz, die aus deinem Herz kommt. Und das besitzt du, lieber Sani.
Vielen Dank.
Ich glaube, dass deine Eltern einen guten Job gemacht haben. Kompliment an deine Eltern.
Die hören auch gerade zu.
Kompliment an die Eltern. Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe 3 Geschwister. Insgesamt sind wir 4.
Bist du der Älteste?
Ich bin der Älteste.
Ja?
Der Älteste. Ja.
Wie alt sind deine Mom und dein Dad? Wie alt sind die?
Mein Vater ist auch 78 geboren, glaube ich, wie du, oder? Mhm. Meine Mama ist 84 geboren.
Okay, dann Schwestern und Brüdern, die den Sammy hier gemacht haben, Kompliment, ihr habt alles richtig gemacht. Toller Junge.
Vielen Dank. Kann ich noch ganz kurz was sagen?
Sehr gerne.
Wenn du mal Bock hast, nach Corona natürlich, wenn die Situation sich
Ja.
verbessert, bist du herzlich, super herzlich eingeladen, zu uns in Salon 5 in Bottrop in die Redaktion zu kommen.
Ich komme,
Ja,
versprochen.
bist du,
Ich schwöre.
das haben wir auf Video hier,
Ja, ich schwöre,
ne?
ich schwöre, ich schwöre,
Komm.
voilà, ich komme.
Super,
Weil Bottrop ist
super.
auch bei mir hier um die Ecke, das heißt, es ist kein Akt. Ich
Perfekt,
komme, weil
perfekt.
das eine
Super.
Herzensangelegenheit ist.
Danke, vielen Dank. Und wenn ich auch mal jetzt kurz Eigenwerbung machen kann für den Salon 5, ja, an die Leute, die Bock haben, sich weiter in solchen Content zu geben, kommt gerne auch hier oben links einfach mal auf die Instagram-Seite, checkt ab, was wir da posten, generell was in Zukunft kommt. Wir haben noch vieles vor und dann würde ich mich auch bedanken bei dir.
Ich danke dir. Ich hoffe, du speicherst das als IGTV ab und markierst mich.
Mache
Dann kann
ich.
ich es reposten, weil ich möchte, dass Salon 5 auf jeden Fall mindestens die 20.000er knacken.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Danke dir, lieber Sammy. Bleib gesund. Bleib weiterhin so krass, wie du
Du
bist,
auch.
Alter. Und ich feiere dich. Ich schwöre, du hast auf jeden Fall was gut bei mir. Ich komme nach Bottrop, versprochen.
Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns. Schönen Abend noch.
Alles Gute. Tschüss, Leute. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.